Ja, hier im Studio, ich hatte es schon angekündigt, ist Jutta. Mit Jutta will ich ein Interview führen. Vielleicht bringen sich auch die anderen Frauen noch ein und fragen Jutta einiges. Ich frage sie zunächst erstmal, Jutta, du bist in der alten neuen Frauenbewegung der 70er Jahre aktiv gewesen. Kannst du uns etwas dazu sagen, welche Ereignisse in deinem Leben dich in diese Bewegung geführt haben?
Ja, hallo erstmal, ich grüße auch alle. Brunhild, das ist immer so ein Missverständnis. Ich bin nicht schon 1970 in die Frauenbewegung, in der Frauenbewegung gelandet. Ich bin in den 60er Jahren schon in der Schülerbewegung gewesen und wir haben Simone de Beauvoir schon gelesen und wir hatten ein Frauenbild, was sich schon längst unterschieden hat von dem unserer Familien, unserer Eltern. Und also ich bin in die Studentenbewegung gegangen und fühlte mich als eine total emanzipierte Frau. Und als die Frauenbewegung dann kam, das fand ich total wichtig. Und der Tomatenwurf, das war echt ein Zeichen, um es auch den Genossen da so ein bisschen zu zeigen. Und das fand ich alles richtig, aber für mich habe ich gedacht, nee, Frauenbewegung muss jetzt nicht mein Zentrum sein, sondern ich war dann in den 70er Jahren in der Gewerkschaft aktiv, ich war Lehrerin damals in der GEW, ich bin dann in der Berufsverbotebewegung gelandet, weil Willy Brandt irgendwie den radikalen Erlass in die Welt gesetzt hatte. Das fand ich sehr empörend. Dann war ich in der Friedensbewegung in den 80er Jahren. So, und dann kommt also ganz anders und ganz witzig der Schnitt. Ich habe dann in den 80er Jahren noch mal ein zweites Studium gemacht, Psychologie, und bin dann in Hamburg in den Sozialistischen Frauenbund geraten. Und das war nun wirklich eine Entwicklung oder ein Relikt aus der 68er Frauenbewegung. Der ist da entstanden, der Sozialistische Frauenbund. Und das hat mich jetzt irgendwie auf den Weg gebracht. Und ich lernte da also die ganze marxistische Rezeption, die ich vorher hatte, noch mal ganz anders zu lesen. Und da merkte ich, Gesellschaftsveränderung wird überhaupt nicht anders gehen, ohne dass die Geschlechterverhältnisse radikal verändert werden.
Das heißt also, du warst vorher schon politisch aktiv, schon zu Schulzeiten. Du sprichst aber jetzt auch gerade immer wieder von Schülerbewegung und Studentinnenbewegung. Das heißt, du warst selbstbewusst. Du hast nicht das Gefühl gehabt, als Frau irgendwie jetzt kleiner sein zu müssen oder dich kleiner zu fühlen. Und ihr habt Beauvoir gelesen, ihr habt euch durchaus mit Geschlechtersachen auseinandergesetzt. Aber vorrangig waren bis zu diesem Zeitpunkt, von dem du eben gesprochen hast, sehr, sehr viele andere Bewegungen. Und dann kam schon ein Schnitt.
Also wenn ich jetzt von Studentenbewegung spreche, dann entspricht das der Realität. Es gab Frauen in der Bewegung, aber die Dominanz war eine männliche. Es war eine männliche Bewegung. Insofern bin ich da sprachpolitisch auch immer so ein bisschen auf dem politisch nicht korrekten Weg. Aber ich finde, man muss mit Sprache auch die Verhältnisse so abbilden, wie sie sind. Also das zu der Sprachpolitik. Also ich habe dann schon, als ich dann so mein feministisches Bewusstsein mehr bekam, habe ich schon retrospektiv begriffen, was mir in der Gewerkschaftsarbeit zum Beispiel passiert ist. Da saß ich im Vorstand der junge Erzieherin oder so von der GEW, die Jugendorganisation. Und letztlich habe ich da Protokolle geschrieben. Ja. Das heißt, die Sachen sind von den männlichen Kollegen gemacht worden. Und also so nach und nach ist mir dann klar geworden, wie eigentlich diese männliche Dominanz in der Gesellschaft, auch in der Linken, also total groß und wichtig ist. Und also das hat meine Wut dann nachträglich nochmal richtig gesteigert. Und ich glaube, da bin ich dann auch wirklich so mit Haut und Haaren Feministin geworden. Und ich kann eigentlich keine Gesellschaftsanalyse denken, ohne dass Geschlechterverhältnisse mit bedacht sind. Das ist ein ewiger Kampf, weil es passiert nicht. Also der ganze linke Diskurs ist nach wie vor sehr marginal mit einer gründlichen Analyse von Geschlechterverhältnissen besetzt. Politisch ist es genauso jetzt in der Praxis. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Also ich bin dann auch 2007 in die Linke eingetreten. Eine Partei, die aus der Arbeiterbewegung kommt. Auch da sage ich Arbeiterbewegung, weil also es ist für mich völlig verfälschend, von einer Arbeiterinnenbewegung zu sprechen. Das tut mir leid, das muss ich jetzt einfach naja, mal. Ich weiß, da machen werden viele, also das entspricht nicht dem derzeitigen Diskurs, das ist mir schon klar. Aber ja,
was gab da immer eben schon Clara Zetkin und solche Frauen, die schon auch...
Ja, natürlich gab es die. Natürlich gab es die. Aber die haben ja, die waren dabei, die haben aber, was jetzt so ein, ich würde heute sagen, so einen feministischen Diskurs anbetrifft, also haben sie sich schon auch dem Diktat der Lohnarbeit als das Spektrum, in dem Befreiung stattfindet, unterworfen. Ne? Und das Richtig. War ja genau das, was nicht ausreicht.
Und wo hast du dich dann so insgesamt, du hast es zum Teil schon auch angedeutet oder gesagt, verortet in der feministischen Bewegung, in der Frauenbewegung, der sogenannten neuen Frauenbewegung, die inzwischen ja etwas älter ist?
Ja, das hatte dann so zwei Ebenen. Also das war einmal so eher die theoretische Ebene. Ich war in den 80er Jahren dann sehr schnell in der autonomen Frauenredaktion, die wir in der Zeitschrift Das Argument gegründet haben, also um Frigga Haug. Ich habe Frigga Haug in den 80er Jahren kennengelernt und das ist schon also auch sehr wichtig gewesen für meine ganze Entwicklung. Das war dann der Versuch, also in diese linken Medien jetzt auch die Frage der Geschlechterverhältnisse als unverzichtbar einzubringen. Ich habe in Hamburg damals studiert und meine Zusammenhänge in Hannover waren aber eigentlich immer trotzdem ganz praktisch. Von den Bewegungen her einfach. Mhm. Also ich war auch immer, wenn es um Straße und Aktionen ging, auch Frauenbewegungen, so das, also da war ich einfach immer dabei. Und insofern war ich irgendwie so ein nicht aktiver Teil der Frauenbewegung immer. Ja. Und das änderte sich dann aber eigentlich mit dem ersten Streik, der 1994 begann. Also das war für mich in meiner politischen Aktivität, politischen feministischen Aktivität, also dann ein sehr herausragendes Ereignis.
Wie ist der zustande gekommen? Magst du dazu ein paar Sätze sagen?
Naja, also das war die Situation 1994. Wir hatten gerade den Anschluss der DDR an Westdeutschland oder die Wende, wie man so nett sagt. Und das war für uns marxistische Feministinnen erstmal eine unheimliche Hoffnung, dass wir jetzt die Errungenschaften, die DDR-Frauen ja hatten, was die soziale Garantie, was Arbeitsplätze, was Paragraph 218, die Selbstbestimmung über die Körper, dass wir davon profitieren können und dass uns das stärken wird. Und dann setzte ja sehr schnell so diese neoliberale Entwicklung ein. Es wurden die Errungenschaften der DDR wurden einkassiert, würde ich mal sagen. Es gab kurz die Hoffnung des runden Tisches. Das war ein Jahr nach der Wende oder so. Das war aber dann schnell vorbei. Natürlich waren auch die ganzen Problematiken des DDR-Staates waren auf dem Tisch. Und damit mussten wir natürlich auch umgehen. Aber jetzt zu den Frauen. Also es war dann so eine große Wut, als der Paragraph 218 praktisch nicht abgeschafft wurde, sondern im Grunde wurde das Recht der DDR unserem untergeordnet. Und die Frauen aus der DDR, die landeten also in der Arbeitslosigkeit. Bei uns begann es mit den prekären Arbeitssituationen, viel Zeitarbeit. Und da war die Wut so groß und ich fand es toll, dass es damals sowas wie ein Joint Venture der westdeutschen Frauenbewegung mit den DDR-Frauen gab. Das war eigentlich die erste Aktion. Und das weitete sich dann genau zu dieser Frauenstreik-Idee aus. Und
war die denn überregional? Ich dachte, die sei nur in Hannover.
Nein, die war überregional und es haben insgesamt, man spricht, also selbst die also liberalen bürgerlichen Medien haben von 1 Million Menschen gesprochen, die 1994 auf der Straße waren. Und das war ein irres Management, was wir da jetzt, muss ich auch sagen, hingekriegt haben. Hier in Hannover, das war eine der sehr aktiven Streikkomitees, aber es waren bundesweit in Deutschland mehr als 100 Streikkomitees sind entstanden. Und es gab regelmäßige Treffen der regionalen Streikaktion mit den Zentralen in Bonn meistens, oder habe ich jetzt vergessen, wo das war. Also es war eine Vorbereitungsphase, bestimmt ein Dreivierteljahr oder noch länger.
Und waren bei diesen Aktionen auch autonome Frauen dabei, oder war es eher gewerkschaftliches Spektrum? Wie war die Zusammensetzung dieser Aktionen, dieser Arbeitsniederlegungsstreik, wie auch immer?
Also eigentlich waren autonome und Gewerkschaftsgruppen vertreten.
Ja.
Das muss ich sagen, ja. Also auch in Hannover. Also es war in Hannover ja so, dass wir damals hier eine rot-grüne Regierung hatten. Wir hatten einen Frauenminister, also eine Frauenministerin. Wir hatten eine DGB-Vorsitzende, die eine linke Sozialdemokratin war. Wir hatten Wissenschaftlerinnen, die also wirklich sehr aktiv auch in der Bewegung selbst waren, feministische Wissenschaftlerinnen. Also das war irgendwie ein Umfeld, was den Boden hier sehr fruchtbar machte. Für diese Aktion. Und ja, das war so eine bewegte Zeit, die mich aber jetzt auch wieder macht es vergleichbar mit dem, was ich jetzt auch hier in der neuen Phase, also in dem neuen Streik erlebt habe.
Ja, ich würde dann gerne auf die Zeit zwischen 94 und heute zu sprechen kommen. Vielleicht gibt es aber auch von anderen hier Fragen.
Nach dem 94 habt ihr euch die Folge diesen Streik nochmal angeguckt und die Ergebnisse analysiert?
Ja, also das ist ein bisschen, findest du genau so einen wunden Punkt. Es war, natürlich war das ein großes Vorhaben, also eine ausführliche Auswertung zu machen. Die ist aber absolut marginal bundesweit ausgefallen. Es gibt also ganz wenig wirklich sorgfältige Analysen über das, was passiert ist. Dabei muss ich sagen, dass es in Hannover eigentlich fast besser war, beispielhaft war, weil wir haben hier durchsetzen können, dass es eine ausführliche Dokumentation dieser ganzen Streikbewegung gab. Leider ist die vergriffen heute und das finde ich sehr, sehr schade, weil es haben in Hannover an diesem Tag irgendwie 23 oder 24 unterschiedliche Aktionen stattgefunden, bevor sich alles auch zu einer zentralen Kundgebung gesammelt hat.
Das Ergebnis ist ja, wenn wir das von heute her betrachten, nicht wirklich zu spüren. Ich habe den Aufruf kürzlich in der Hand gehabt und habe gedacht, oh, das steht alles heute im Grunde noch genauso zur Debatte wie damals. Oder hat sich von damals bis heute wirklich viel im positiven Sinne verändert?
Also ich würde mal sagen, was die traditionelle autonome oder gewerkschaftliche Frauenbewegung anbetrifft, das ist für mich nach 94 eigentlich eher ein bisschen runtergegangen, also hat Kraft verloren. In Hannover gibt es ja das sogenannte alte Bündnis noch, was auch daraus entstanden ist. Also das ist was Positives. Es gab jährlich Aktionen, immer schwach oder schwächer besucht. Es gibt die Zeitung, die jährlich hergestellt worden ist, was ich fantastisch finde. Also ein Problem damals war, dass die Bewegung sich auch ein bisschen über den Streikbegriff gespalten hatte. Und das haben wir am Ende nicht zusammengekriegt. Also wir wollten auch Streik, weil Arbeit war zentral, wie das ja eben auch in dem ersten Statement also so gut auf den Punkt gebracht hat. Das ist ja unverändert, dass wir die unbezahlte Arbeit mit in die Veränderungsperspektiven für Gesellschaft einbeziehen müssen. Da hat die Gewerkschaft von oben eingegriffen und hat praktisch die aktiven Gewerkschaftsfrauen dazu gekriegt, dass sie von dem Streikbegriff auch abgegangen sind. Und wir sind praktisch mit zwei Aufrufen gestartet. Also die Gewerkschaft hatte dann so einen Protesttag ausgerufen und die andere Gruppe einen Frauenstreiktag.
Ja, vielleicht habe ich meine Antwort gehabt, aber trotzdem sage ich meine Frage.
Ja.
Du hast gesagt, dass im 94 die autonome Frauen und Gewerkschaftlerinnen haben zusammen gemacht. Aber warum Gewerkschaft hat nicht in dieses Jahr klar den Streik unterstützt?
In diesem Jahr?
Ja,
das ist... 2019. Klar, also Gewerkschaft ist vom feministischen Standpunkt ein Problem, weil das ist eine Männergesellschaft und die ist männerdominiert, damals wie heute. Das ist gar keine Frage. Dennoch gab es ja diese ganzen Bestrebungen von Gleichstellungspolitik, was für mich so ein bisschen die etwas langweilige Politik ist, die dann auf gleiche Bezahlung gleicher Lohn für gleiche Arbeit und so diese Parolen, die immer wieder kommen. Also wenn du jetzt sagst, ist mir gar nicht so untergekommen, dass die Gewerkschaft in diesem Jahr offensiv den Streikbegriff abgelehnt hat und das nicht unterstützt hat, dann passt das zu der 94er-Erfahrung, dass sie damals im Grunde auch den Streikbegriff schon nicht abgeben wollten, ne? Und das war ja eigentlich das Revolutionäre jetzt in Anführungsstrichen, dass wir den nicht nur den Arbeitsbegriff also erweitern und größer machen wollten, sondern wir haben ihn im Grunde auch den Streikbegriff geklaut und wollten das nutzen als eine politische Form, die wir einfach auch umändern müssen und so. Also ich verstehe deine Frage jetzt nicht so ganz. Also wir haben natürlich trotzdem mit denen zusammengearbeitet, weil wir haben ja das gleiche Anliegen gehabt, die Frauen, die damals in der Gewerkschaft gearbeitet haben.
Ich habe eine andere Frage, aber das ist nicht von der Streik. Wie siehst du heutige feministische Bewegung in Deutschland?
Die feministische Bewegung hat sich sehr geändert. Da ist ganz, ganz viel passiert seitdem. Also es war ja auch in Hannover schon in der Streikphase drin, dass sich die migrantischen Frauen sehr stark gegründet haben. Also Kaga zum Beispiel ist in dieser Zeit, glaube ich, als Projekt sehr stark entstanden. Die lesbischen Frauen haben sich artikuliert zum ersten Mal, die waren dabei. Also da waren schon sehr viel mehr geflüchtete Frauen. Da waren schon mehr kulturelle Aktivitäten dabei. Und das hat sich ja Gott sei Dank, kann ich sagen, also sehr ausgeweitet, hat sich in die Queerbewegung ausgeweitet. Und das ist eine zentrale Veränderung, die wir bis heute haben. Dass eine ganz, ganz wichtige, auch theoretische Errungenschaft natürlich war, dass diese ganze Zwangsnormalität der Zweigeschlechtlichkeit, dass die kritisiert wird. Das haben wir damals auch schon getan, aber wir haben trotzdem an den Veränderungssubjekt Frau festgehalten. Und da bin ich auch bis heute noch so, ne, dass ich schon denke, wir müssen diese Geschlechterdiversität aufnehmen und die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das muss auch die Perspektive sein, dass diese Unterdrückungsformen, die damit verbunden sind, dass die überwunden werden und dass aber gleichzeitig darin nicht aufgehoben ist, dass es auch eine Unterdrückung des weiblichen Geschlechtes gibt, was historisch noch mal ganz anders verortet ist als die, ja, ich sag jetzt mal so platt, als die Queer-Bewegung oder die Unterdrückung, also der unterschiedlichen geschlechtlichen Orientierung, sexuellen Orientierung und der Praxen, die mit verbunden sind. Also ich denke, die Frauenbewegung und die Queer-Bewegung haben ganz viele Gemeinsamkeiten und ganz viele Anliegen in der Überwindung von Herrschaft und Unterdrückung. Und gleichzeitig gibt es aber auch Unterschiede aus den Erfahrungsräumen heraus einfach. Und ich bin immer so ein bisschen unglücklich darüber, dass das nicht so differenziert angeguckt wird. Also das ist jetzt, ich wage es kaum zu sagen. Vielleicht wird es das auch irgendwo und ich habe es jetzt einfach auch nicht mitgekriegt. Aber das scheint mir schon auch, dass hier der Streik, bundesweit ist er als Frauenstreik ausgerufen worden und das ist eigentlich auch beibehalten worden. Und hier hat es eine lange Debatte in der Vorbereitungsgruppe gegeben, wie der Aufruf sein soll. Und es ist vom Frauenstreik abgesehen und es ist als feministischer Streik ausgerufen worden. Das finde ich einerseits auch gut und richtig, weil es sehr viel breiter ist. Aber gleichzeitig war es natürlich der 8. März und der Internationale Frauentag. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich so ganz durchdacht war. Aber diese Diskussion, die war ja auch sehr kontrovers. Also ich finde, die muss auch weitergehen. Und das wäre für mich also ein ziemliches Anliegen, das auch wirklich mal ja so unverkrampft nebeneinander zu legen und zu gucken. Also wie sind da jetzt eigentlich die einzelnen Erfahrungen, Notwendigkeiten, Zielsetzungen? Wo sind die Überschneidungen groß, aber wo sind einfach auch Unterschiede.
Die heutige feministische Bewegung oder Frauenbewegung, ist das genau wie damals? Zum Beispiel, ich arbeite in einer Küche mit 600 Leuten, meistens sind es Frauen und sie haben keine Ahnung. Manche zum Beispiel, sie wissen auch nicht, wie ist das die 8. März. Aber diese Migranten zum Beispiel, von denen eine andere Länder kommen, sie wissen mehr als die deutsche Frauen. Und das ist die genau wie damals. Diese feministische Bewegung ist das nur diese obere Leute, das ist die Akademiker oder die Studentin, aber mit dieser untere hat keine Verbindung.
Also du sprichst da natürlich auch einen ganz wichtigen und ganz entscheidenden Punkt an. Ja, das ist ja auch der Vorwurf des weißen Feminismus, des weißen Mittelklassenfeminismus. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es übersehen haben. Aber es ist schon die Frage, wie kriegt man es in der Praxis hin mit allen Frauen, die einfach da, wo wir leben, sind, zusammen zu kommen und zu arbeiten. Also ich meine, Kaga zum Beispiel war ja damals für mich also ein ziemlich zentrales und ziemlich tolles Projekt. Und ja, ich merke jetzt, ich komme jetzt natürlich da ein bisschen ins Schleudern, weil ich komme aus dem akademischen Bereich, kann es auch nicht ändern. Und in meinen Studienseminaren, ja. Also wie kriegt man die Praxis hin? Wie kriegt man Bildungsangebote hin? Oder darf man das dann schon sagen? Weil wer macht die Bildungsangebote? Ne? Es muss ja immer irgendwie eine Form sein, die jetzt nicht über die Frauen spricht. Und da steckt ja auch eine Anmaßung drin. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich übertrage jetzt mal eben alles und gehe zu euch und gehe zu den migrantischen Frauen und sagen ihnen, wie also jetzt die Politik aussehen wird, wenn sie in der sie dann auch mit dabei sind. Das ist ja irgendwie von oben. Und wie kriegen wir es hin, dass wir zusammenkommen, dass alle die Möglichkeiten haben, ihre Erfahrungen auf den Tisch zu legen? Und dass wir dann, dass das muss eigentlich der Ausgangspunkt sein, eine gemeinsame Praxis zu finden, nicht zu finden, sondern sie auch zu artikulieren. Ne? Denn da werden die Unterschiede klar. Und gleichzeitig wäre es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, also jetzt auch die Gemeinsamkeiten zu stärken und herauszufinden. Das würde ich ganz wichtig finden. Ich weiß nicht, wie man diese Form hinkriegt. Ne? Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass wir haben ja unterschiedliche Positionierungen und Standpunkte und alles, Persönlichkeitsstrukturen oder weiß der Teufel was. Und wir sind in unterschiedlicher Weise daran beteiligt, also wie diese Gesellschaft immer so bleibt, wie sie ist oder sich nur ein bisschen verändert. Wir stehen ja nicht außen vor, wir sind ja mittendrin. Und das wäre ein wahnsinniges Anliegen eigentlich. Und wenn so eine Streikbewegung, also das nochmal jetzt verschärfen könnte, ne? Das wäre eine tolle Konsequenz, dass wir einfach, es uns klar ist, wir müssen uns mit unseren ganzen Unterschiedlichkeiten an den Tisch setzen und müssen gucken, wie wir uns stärken können. Aber es ist unheimlich schwer. Aber das wäre mein Anliegen, also auf jeden Fall.
Ja, Jutta, danke. Das wäre auch mein Anliegen und ich hoffe, wir kriegen es hin, uns an einen Tisch zu setzen oder an 5 Tische, die dann irgendwann zusammengeschoben werden oder wie auch immer und dann gemeinsam etwas zu entwickeln. Vielleicht wir und viele andere machen das gemeinsam. Danke für das Interview. Es war spannend.
Gerne, danke. Danke euch auch.